Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo, hier ist Almut Roth in der Plattform. Heute ist zu Gast bei uns Ulrich Steenberg, der vor 25 Jahren nach Ulm kam und die Montessori-Pädagogik hier eingeführt hat. Er kam 1988, wurde er zum Schulleiter der Fachschule für Sozial- und Heilpädagogik in Ulm und hat 1989 den Montessori-Pädagogik-Förderkreis Ulm-Neu-Ulm gegründet. Jetzt ist er in Moskau gewesen zum vierten Mal. Und vielleicht sagen Sie uns kurz, Herr Steenberg, was Sie dort gemacht haben.
Also es waren spannende Tage in Moskau. Es war auf jeden Fall wärmer als hier in Ulm. Hier in der Gegend hat es ja wohl geschneit. In Moskau war es sehr, sehr angenehm, mild und warm und sonnig. Sofern man die Sonne sehen konnte bei dem Riesenstau, in den man da jeden Tag reinfährt. Was habe ich in Moskau gemacht? Ich habe etwas gestartet, was vor einem Jahr mir niemand geglaubt hätte, dass es starten würde. Nämlich habe begonnen, mit Menschen zu arbeiten, im Sinne der Montessori-Pädagogik, die in Waisenhäusern etwas verändern wollen. Die Waisenhäuser in Russland sind ja ins Gespräch gekommen, auch in der deutschen Presse vielfältig sehr negativ dargestellt worden. Ob das nun stimmt oder nicht, das kann ich so genau nicht weder bestätigen noch auch überprüfen. Aber wir haben miteinander einen Veränderungsprozess gestartet und ich glaube, dass da was bei rauskommen wird.
Und wer das mit Ihnen gestartet hat und wie das gelaufen ist, das besprechen wir heute in der Plattform. Ja, ich begrüße nochmal unseren Gast, Herrn Ulrich Steenberg. Er hat 21 Jahre lang die Fachschule für Sozial- und Heilpädagogik in Ulm geleitet. Die Leitung dieser Fachschule haben Sie 2011 abgegeben, Herr Steenberg. Deswegen sind Sie aber kein bisschen weniger aktiv, denn Sie haben 2006 schon die Montessori-Akademie Süd gegründet. Und für die waren Sie jetzt auch in Moskau. Wer hat Sie denn dorthin geholt?
Von hingeholt kann eigentlich so gar keine Rede sein, denn als Pensionär bin ich ein freier Mann und mache nur noch die Dinge, die ich selbst entscheiden kann. Also gegen meinen Willen mache ich eigentlich gar nichts, noch nichts gegen meine Überzeugung.
Das heißt, Sie sind da hingefahren und haben gefragt, ob Sie dürfen?
Ja, ja, ja. Ich hätte nie daran gedacht, jemals nach Russland zu reisen oder erst recht da tätig zu werden. Nicht da sei Gott vor, da ist einfach, ja, sagen wir mal, ich gehe lieber dahin, wo es warm ist und die Sonne scheint und die Menschen fröhlich sind und kein Wodka trinken. Also, es kam auf mich vor etwa anderthalb Jahren in Nürnberg jemand zu, der sagte, ich könnte Ihren Rat brauchen. Sich herausstellte im Gespräch ein Russlanddeutscher, der in Moskau studiert hatte, in Nürnberg, wo ich da tätig war, gehört hatte von mir und ja, gut, er wollte einfach einen Rat haben. In Moskau gäbe es eine dramatische Situation in den Waisenhäusern. Ich habe gedacht, die sind vielleicht so arm dran wie in Rumänien und so, im Dreck liegend und so. Nein, nein, es sei eine pädagogische Notsituation und er sei nun von einer Freundin aus Russland gefragt worden, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, da einen neuen Geist hineinzubringen. Man hätte gehört, ich stünde da so für neue Ideen und Innovation, ob ich denn nicht wenigstens mal raten könnte. Ja, ich habe mir das dann angehört und habe gedacht, ja, ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Ich kenne die russische Situation nicht, ich weiß nicht, wie ihr denkt, ich weiß nicht, wie ihr miteinander lebt. Und dann, wenn ihr wirklich was Neues wollt, dann müssen die Leute aus Russland erstmal hier hinkommen und schauen, was hier bei uns denn anders sein soll.
Ob ihnen das gefällt.
Genauso ist es gewesen. Ich habe dann die eingeladen. Da war eine Delegation aus Moskau da. Dahinter steht die riesige Gesundheitsbehörde der Stadt. Und da denkt man gleich Waisenhäuser, Gesundheitsbehörde und so. Das passt doch irgendwie nicht. Ich werde vielleicht gleich die Chance haben zu erklären, wie das zusammengepasst und was da so gesehen wird. Und dann waren die hier. Eine Woche lang in Ulm, in München und in Nürnberg und haben dann in vielen Gesprächen auch und auch dann mit mir gesagt, ja, wir wollen Sie. Da habe ich gedacht, gut, ich kann kein Russisch und was soll ich machen? Ja, es wird alles geregelt. Ja, was wollt ihr denn von mir? Wir wollen, dass in die Waisenhäuser ein neuer Geist einzieht. Nun beschreibe ich mal, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie ich meine erste Begegnung mit einem russischen Waisenhaus dann aussah. Ich habe nämlich gesagt, also wenn ihr hier wart, möchte ich auch mal sehen, wie ihr da lebt. Das war eine interessante Reise in eine Wirklichkeit hinein, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Das erste war, also 25 Waisenhäuser gibt es in Moskau. Jedes Jahr werden 1500 Kinder auf der Straße abgelegt oder in so neugeborenen Klappen hineingebracht. Die Eltern leben alle noch, die meisten jedenfalls.
Warum werden die abgelegt?
Es scheint in der Regel eine wirklich materielle Not zu sein. Und was ganz schlimm ist, diese Waisenhäuser nehmen ja auch ganz viele behinderte, körperlich, geistig oder mehrfach behinderte Kinder auf. Es ist immer noch in Russland eine Schande, ein behindertes Kind zu haben. Die Leute kommen dann teilweise aus den Dörfern und geben die in Moskau ab, weil die genau wissen, mein Kind wird aufgelesen. Es fährt eine Ambulanz durch die Straßen der Stadt regelmäßig und man weiß, wo man die Kinder abholen muss. Die Kinder werden in der Regel sehr gepflegt, gut gewickelt. Die Eltern möchten nicht, dass die Kinder sterben. Die möchten ihn nur in die Hände von Menschen übergeben, die dafür sorgen, dass ihre Kinder einigermaßen heil und gesichert aufwachsen. Da gibt mir das nächste Stichwort, gesichert aufwachsen. Ich bin dann zum ersten Waisenhaus gefahren und dachte, ich stehe vor einem Gefängnistor. Also ein Riesengitter, bestimmt 4 Meter hoch. An der Tür zwei Uniformierte, ja, die wirklich auf Drängen meiner Begleitung dann sagten, ja, wir machen Ihnen die Tür auf, Sie dürfen rein. Überall Kameras.
Wer war denn Ihre Begleitung?
Meine Begleitung, das waren zwei Menschen, die ich inzwischen ja auch sehr gut kenne. Einmal eben die Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt, die verantwortlich ist für auch die Waisenhäuser, Gesundheitsamt, Waisenhäuser. Da habe ich auch erstmal schlucken müssen, denn die Kinder sind doch eigentlich nicht krank. Meinte ich jedenfalls, so wird es gesehen. Das zweite war der Vertreter desjenigen, mit dem möglicherweise dieses Projekt auch auf solide Beine gestellt werden könnte. Denn die Stadt hat gesagt, wir bezahlen euch nicht mal die Reisekosten. Ihr kriegt gar nichts. Wir wollen das eigentlich gar nicht.
Also das andere ist ein Sponsor.
Sponsor, genau das.
Ja. Und wer ist das? Oder ist das geheim?
Ich kenne den Sponsor nicht. Auf jeden Fall hat er sich keinen Fußballverein gekauft, sondern er hat beschlossen, in Zusammenarbeit mit der russisch-orthodoxen Kirche, die, glaube ich, ein großes, offenes Ohr bei ihm gefunden hat, etwas für die Ärmsten der Armen zu tun. Und da hat man gesagt, okay, das sind eigentlich die Waisenkinder. Die haben keine Heimat, die haben kein Zuhause, die sind teilweise behindert und teilweise auch schwerst mehrfach behindert. Die haben eine geringe Lebensperspektive, das ist die eine Richtung. Die andere Perspektive heißt, mein Gott, es wäre doch schön, wenn es Menschen gäbe, die sie adoptieren würden. Ja, das heißt, die Kinder müssen vor allen Dingen gesund sein. Die Behinderten haben gar keine Chance, glaube ich, adoptiert zu werden. Das wird ganz schwierig. Und bei den anderen da versucht man dann ihnen das Beste angedeihen zu lassen, dass für die eine einzigartige und sehr komplexe und eigentlich für mich erschütternde medizinische Perspektive. Und das ist der Grund, warum ich da war. Die sehen alles, sahen alles nur medizinisch. Und ich bringe die pädagogische Perspektive und eine andere pädagogische Perspektive, als Sie sie in Russland weitgehend noch kennen.
Ja, Herr Steenberg, Sie sind also vor diesem 4 Meter hohen Zaun gestanden und dann doch irgendwann reingekommen. Sie haben seltsame Erfahrungen gemacht. Erzählen Sie mal was.
Ja, die waren in der Tat seltsam. Wenn man bei uns in den Kindergarten reingeht, dann stolpert man meistens da rein, guckt nach links und nach rechts und freut sich, dass die Kinder da sind. Ich habe erstmal überhaupt keine Kinder gesehen, sondern innen drin war wieder eine Wache, die mir bedeutete, doch bitte die blauen Schutzschuhe überzustreifen. Also wie man die hier aus OPs oder Reihenräumen kennt, weil man musste mit Schutzschuhen das Haus betreten. Damit habe ich erstmal ein Problem gehabt. Aber
wieso?
Ja gut, ich sah überhaupt keinen Sinn. Ja? Kinder dürfen doch einen Dreckkrümel am Boden haben. Nein. Also Hygiene ist das erste und wichtigste Stichwort überhaupt. Ja? Es war zwar kein Desinfektionsmittel irgendwo zu sehen, aber es ging nur um Hygiene.
Halten Sie das für ein russisches Phänomen, dass es überall so hygienisch sein muss, so wie in Amerika? Oder war das jetzt was Spezielles von den Waisenhäusern?
Das ist speziell in den Waisenhäusern. So im Hotel habe ich das nicht so erlebt. Also da fragt man sich ja, ob der Teppich im Zimmer wirklich gesaugt worden ist. Aber das ist ja nicht das Thema. Ich komme da rein und denke, sind die Kinder hier denn alle, sagen wir mal, Hochsicherheitspatienten? Und erlebt dann Folgendes. Er geht durch die Räume und sieht kein Kind, aber wirklich kein Kind, in welchem Alter auf dem Boden spielen. Warum? Da könnten die dreckig werden. Das könnte sie krank machen. Ja? Wirklich riesig Größe. Ich würde mal sagen, 4x4 Meter große Manegen habe ich die Dinger getauft. Also man kennt ja vielleicht so Kinderbettchen. 1,10 Meter über dem Boden. Ja, aber 4x4 Meter lang in den Maßen und da liegen dann Kinder drauf.
Ein Massenbett oder wie?
Ja, die bewegen sich dann. Die ganz Kleinen liegen da auf dem Rücken, haben eine Stange über dem Kopf und machen irgendwas. Und irgendwelche Erzieher standen da rum und schaukelten an den Stangen.
Art gepolsterter Ersatzboden. Oder wie? Ist es dann eine Art, also gepolsterter Ersatzboden? Das war nicht zum Schlafen, sondern zum Spielen?
Ja, die haben auch geschlafen. Also es war einfach, die waren eingesperrt, die Kinder. Die durften nicht verkrabbeln, die durften nicht auf dem Boden sein. Auf dem Boden lag ein Teppich. Zeichen von Wohlstand in Russland. An den Fenstern waren Gardinen, es kam kaum Tageslicht rein. Ich habe erst mal gedacht, wo bin ich hier hingeraten? Ja, das hätte ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Also völlig anders als in Rumänien meinetwegen, aber arme Kinder. Und die Gesichter waren vielfach ausdruckslos, weil die im Grunde genommen ja, festgelegt waren, ich will nicht sagen eingekerkert, aber genauso kam es mir wenigstens vor.
Durften die denn da wenigstens spielen?
Spielen ist ja ein gewisses Maß an Freiheit voraus. Sie durften sich bewegen in dem Rahmen, der ihnen vorgegeben war. Aber der war sehr eng. Und wenn sich jemand anders bewegte als geplant, dann wurde er hochgenommen und mehr oder weniger dahin gelegt oder hingeführt, wo er jetzt in diesem Augenblick zu sein hatte.
Und bis zu welchem Alter wurden die Kinder auf diese, auf diesen Laufstall oder was immer das war festgelegt?
Also bis zu 3 Jahren.
Okay.
Das war, also da würde ich sagen, für uns völlig undenkbar.
Mhm.
Und dann kommen natürlich Fragen auf. Die Fragen nach dem System. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie fragen sich ja auch, warum eigentlich Gesundheitsbehörden? Die Kinder sind doch nicht krank, das sind doch normale Kinder. Ja? Die machen in die Hose wie alle anderen Kinder und krähen ihre Gefühle auch so raus wie andere Kinder. Das ganze System ist eigentlich medizinisch orientiert. Das Kinderhaus wird geleitet von einem leitenden Oberarzt. Unter dem leitenden Oberarzt stehen Fachärzte. Unter den Fachärzten stehen Fachtherapeuten. Dann kommt lange nichts. Und dann kommen vielleicht irgendwann Pädagogen. Und dann kommen, man höre und staune, Krankenschwestern. So sieht das System aus. Die Pädagogen sind ganz irgendwo am Ende. Die machen was mit den Kindern, aber was die machen, wissen die teilweise selber nicht. Defektologie ist das System, das muss man sich vorstellen.
Wie bitte?
Defektologen, das sind alles Defektologen. Ja, die Kinder sind mit einem Sozialdefekt in die Welt gekommen und werden jetzt therapiert. Und das Zweite ist, die müssen gesundheitsperspektivisch betrachtet werden, damit sie adoptierbar sind.
Also je kränker sie sind, desto leichter werden sie adoptiert? Oder welche Logik steht da dahinter?
Ja, also es ist schon auch ein Wunsch des Staates, dass viele Kinder adoptiert werden, vor allem auch der Mitarbeiter. Die trennen sich zwar mit Mühe nur von den Kindern, die lieben die Kinder natürlich, aber sie lieben sie nach Regeln, die ihnen von anderen auferlegt worden sind. Vor den Ärzten steht jeder stramm, weil die sagen, was Gesetz ist. Und die Kinder haben, das glauben sie nicht, jedes Kind hat eine eigene Tagesordnung. Eine Tagesordnung. Ja?
Vor allem jedes Kind, eine eigene, irritiert mich jetzt, das geht ja dann völlig durcheinander.
Ja, weil völlig klar ist, wann Kind Nummer 12 von 11.31 Uhr bis 11.47 Uhr Rückenmassage hat. Mhm. Ja, dann wird das Kind geholt, auf irgendwo eine Unterlage gelegt und dann fängt einer an rumzukneten. Und dann wird es abgegeben und dann kommt der nächste. Also da verstehen Sie, ich könnte jetzt viele Beispiele dazu sagen, das ist für mich dermaßen fremd und dann habe ich auch verstanden, dass diejenigen, die sagen, komm zu uns, gemerkt haben, es muss da radikal umgedacht werden. Es muss wirklich radikal umgedacht werden. Denn die Wurzeln, aus denen das Ganze sich bildet, die Wurzeln sind faul. Man muss eigentlich die neu einwurzeln. Neu einwurzeln heißt in diesem Fall, so wie ich es denke, ein Gefühl von Freiheit, von Mündigkeit, von Dynamik, von Selbstverantwortung. Die Kleinen, die können doch schon denken, die können sich bewegen, die können entscheiden. Ja, sie dürfen sich bewegen, aber in einem sehr, sehr engen Rahmen. Aber entscheiden dürfen sie nichts. Ich mache es an einem Beispiel deutlich, wenn ich das noch so erzählen darf. Ich komme da rein, da sitzen dann 5 Kinder zu einer festgelegten Zeit, nee, gar mehr. Es waren 15 Kinder zu einer festgelegten Zeit an einem Tisch und haben alle vor sich einen Becher mit Saft stehen. Jedes Kind die gleiche Menge und jedes Kind ein Viertel Apfelschnitz. Das hieß, diese Kinder werden innerhalb der nächsten 7-8 Minuten diesen Becher leeren und diesen Apfelschnitz essen, damit sichergestellt ist, dass die genügend Flüssigkeit und genügend Vitamine zu sich nehmen.
Aber auch nicht mehr.
Ob ein Kind ein zweites Glas haben wollte, ob es das vielleicht selbst einschütten wollte, wir als Montessori-Leute sagen, ja Mensch, mach das doch selber. Und wenn es umkippt, muss er auch selber aufwischen. Das ist gar nicht auf dem Bildschirm bei denen gewesen. Und da können Sie sich vorstellen, was das für eine Veränderung bedeutet, wenn wir dann kommen und mit dem Team, von dem ich Ihnen gleich was erzählen werde, anfangen, mal das Ganze auf den Kopf zu stellen. Ja, dass da Widerstände dieser, wie nennt man das, korrektiven Erziehung. So nennen die das, korrektive Erziehung. Das gruselt mich. Ja, da können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Und dass die gute Dame vom Gesundheitsamt massive Widerstände auch im System zu überwinden hatte, das habe ich dann sukzessive auch gemerkt und erfahren.
Das wird
also für die geht
auch
es um Kopf und Kragen.
Wir hören nur mal kurz ein bisschen Musik und dann möchte ich gerne wissen, wie Sie das eigentlich durchkriegen wollen.
Ja,
Herr Steenberg, Sie haben gerade erzählt, was für Situationen Sie in einem Waisenhaus in Moskau vorgefunden haben, mit Kindern, die auf einem 4x4 Meter großen, bettartigen Gestell rumkrabbeln mussten, anstatt auf dem Boden zu spielen. Und Sie sind gebeten worden, da eine andere Sichtweise einzuführen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Oder wie sieht Ihr Konzept dafür aus?
Frau Grote, mir reicht eine andere Sichtweise überhaupt nicht aus. Es muss eine andere Handlungsweise geben. Es muss was passieren. Sonst fahre ich dahin, mache schöne Vorträge. Es muss eine neue Praxis geben.
Was muss passieren?
Ja. Das Erste ist, die Käfige müssen abgeschafft werden. Ja, säg den Ding an die Beine ab und schmeiß sie in den Müll. Tu die Teppiche raus und lass die Kinder beim Fußboden krabbeln. Das ist sehr konkret. Lass die Kinder den Saft selber einschütten und wenn sie was umkippen, sollen sie es selber aufwischen. Also nehmt sie in ihre Mündigkeit mit hinein und behandelt sie nicht als Kranke. Die sind nicht krank, die sind normal. Ihr macht sie nur unnormal, wenn ihr sie als therapiebedürftige Lebewesen betrachtet.
Und das hat die Gesundheitsbehörde gehört und war begeistert?
Also die Behörde nicht, aber diese Frau, die, glaube ich, aus tiefster Überzeugung gemerkt hat, dass da etwas kaputt geht. Wenn man weiß, wie es dann weitergeht, die sind 6 Jahre in diesen Waisenhäusern drin, dann gehen sie nämlich, wenn sie nicht adoptiert worden sind, ins nächste Waisenhaus. Und dann, wenn sie in irgendeiner Weise auffällig werden, ins nächste Waisenhaus. Wir haben eine Suizidquote von etwa 30%.
In welchem Alter?
Ja, 15, 16 und darüber hinaus. Die wissen mit ihrem Leben nichts anzufangen. Die sind immer hinter Gittern groß geworden. Die sind nie mündig gemacht worden. Immer hat jemand über sie und für sie entschieden. Und sie wurden immer als korrektionserziehungsbedürftig betrachtet.
Was heißt denn das eigentlich? Was für eine Wahrnehmung von Menschen steht denn oder von diesen Kindern steht denn dahinter diesem
da
Wort?
Da steckt ein pädagogisches, also erstmal ein anthropologisches Bild, also was für ein steckt ein Menschenbild dahinter, ne, dass man den Menschen beglücken muss, und das kennen wir ja aus dem ehemaligen System, dass zum Beispiel eine Partei genau weiß, was nötig ist für das Glück des Menschen. Und ich glaube nicht, dass dieser Denkansatz schon total in der russischen Gesellschaft der Gegenwart verschwunden ist. Es gibt immer andere, die wissen, was gut für andere ist. Und wenn sie die Macht haben, versuchen sie das auch mit allen Möglichkeiten durchzusetzen. Das Zweite ist, dass die Mediziner natürlich einen ganz anderen Denkansatz und eine andere Perspektive im Blick auf Kinder haben. Und die Pädagogen im Grunde genommen nicht zählen. Ich habe gesagt, ihr müsst die Pyramide auf den Kopf stellen. Also holt die Mediziner, wenn ihr sie braucht. Aber sagt ihr ihnen, wie man mit Kindern umgehen muss. Und das hat ja eine sehr konkrete Folgen. Es kann doch nicht sein, es ist auch weder eine Frage der Hygiene noch eine Frage der Gesundheit, wenn man festlegt, dass um 12.15 Uhr 15 Kinder gleichzeitig aufs Töpfchen gesetzt werden müssen.
Das ist eine Frage der Erziehung, würde die Oma sagen.
Also, ja, natürlich. Ich habe den jetzt, als ich da war, deutlich gemacht, wenn der Afterschließmuskel ist beherrschbar eigentlich, wenn ein Kind aufrecht sitzen kann, dann ist die Muskulatur soweit. Das heißt, ihr könnt mit dem reine werdende Kinder dann langsam anfangen, dann brauchen die Gefühl für Druck im Innenbauch und so weiter und so weiter. Dann spüren die selber mit einem Jahr, 14 Monaten, vielleicht 16 Monaten, wann was kommt. Dann müsst ihr sie nicht hinsetzen und warten, bis der Hintern rot wird vom Töpfchen und dann einen schönen Rand hat. Oder Hunger haben. Ja, das ist genau festgelegt, wie viele Löffel die, wer auch immer, Pflegerinnen, die da auch immer noch dabei sind, dem Kind in den Mund schieben muss, ob es nun will oder nicht. Also Sie müssen sich folgendes Bild vorstellen, in Reihe und Glied. Ja, Sie sitzen da 7 Kinder, auf der anderen Seite 7 Pflegerinnen. Die 7 Pflegerinnen haben 7 Teller, nicht 7 Zwerge, nehmen den Löffel und schieben den Löffel dem Kind in den Mund. Ob das Kind nun selber einen Löffel halten kann oder nicht, ist kein Thema. Wichtig ist, dass alles, was auf dem Teller ist, ins Kind irgendwie abgefüllt wird, damit es seine Kalorien bekommt für den Tag. Diese Kinder können selber den Löffel halten. Diese Kinder können ihr Essen selber zum Mund führen, die können sich den Mund selbst abputzen, die können auch andere Entscheidungen selber treffen. Man macht das guten Willens, aber schlechten Wissens. Man weiß wirklich nicht, dass Kinder schon sehr früh mündig werden können. Und man sie, wenn man so will, sehr früh daran gewöhnen muss, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Es ist nicht erträglich, also für mich jedenfalls, als ich die Zahlen gehört habe, dass nachgewiesenermaßen ein hoher Anteil von diesen Kindern später mit dem Leben nicht fertig wird, wenn das durchs dritte Waisenhaus dann mit 16 raus ist und dann seinem Leben freiwillig ein Ende setzt.
Wie tun die das?
Suizid ist Suizid, da wird verfragt keiner nach. Die schmeißen sich halt vor den Zug. Oder die brauchen in Moskau nur eine der 9-spurigen Straßen zu überqueren. Eher ein Auto wird sich schon platt fahren.
Die töten sich, wenn sie aus dem Waisenhaus rauskommen?
Ja, die haben keine Perspektive. Wer bis dahin nicht irgendwie mündig und autonom geworden ist, der kommt von da aus gleich ins Altenheim.
Bitte?
Ja, genau.
Wie alt? Mit 16?
Die kommen mit 18, 16, 18, 20. Wenn die behindert sind, erst recht, dann kommen die ins Altenheim.
Pflegeheim.
Werden, ja, das sind in der Regel die Alten und so. Und die haben keine Perspektive. Ein hohes Maß auch an Kriminellen, ja, die einfach nicht mit ihrem Leben klarkommen und dann sich auf andere Weise versorgen müssen. Und wenn wir jetzt anfangen, ich arbeite ja mit Kindern in den ersten 6 Lebensjahren da, die Dinge auf den Kopf zu stellen, damit die Kinder auf die Beine kommen, dann heißt das, dass wir die Perspektive, den Blick auf die Kinder verändern. Und das haben wir auf eine bestimmte Art und Weise durch ein einjähriges intensives Hin- und Hergespräch dann auf Montessori-Ebene angedacht. Ich habe ein Konzept entwickelt, das bis zum Juli 2014 geht. Wir sind monatlich da mit einem Team von Leuten, Praxis und Theorie. Und die erste Woche ist ja genau vor einer Woche abgeschlossen worden und kann jetzt schon ein bisschen erzählen, wenn Sie wollen, gleich, wie die Menschen da reagiert haben. Es hatten sich knapp 200 beworben aus den Waisenhäusern, weil sie alle wollten, dass sich was ändert. Viele wollten, aber ihre Stimme nicht wahrgenommen wird. Und es sind hinterher 20 ausgewählt worden, weil sonst die Ressourcen nicht reichen. Und diese 20 werden jeweils eine Gruppe in eigener Verantwortung mit jeweils einem Team von 3 Mitarbeitern leiten. Und der gute Mensch, der das Ganze zu tragen hilft, also wenn man das fördert, der wird dafür sorgen, dass wir die ganze Montessori-Einrichtung da bekommen.
Von 200 Leuten, die sich interessiert haben für die Montessori-Pädagogik, mussten Sie 20 auswählen. Wofür und wie haben Sie die ausgewählt?
Das Ganze gab 2 Phasen. In der ersten Phase hat man das Haus intern nach einem Fragebogen. Ich habe dann einen Fragebogen entwickelt. Eine Frage heißt zum Beispiel, haben Sie Schwierigkeiten mit einem Deutschen zusammenarbeiten aufgrund der Vorgeschichte beider Völker? Oder sind Sie bereit, von jemandem, der aus Deutschland kommt, Informationen anzunehmen oder so? Ich wollte einfach wissen, ob da Widerstände sind. Denn da muss man ehrlich mit umgehen. Wenn da Menschen sind, die aufgrund familiärer Erfahrungen, schlechter Erfahrungen, vielleicht auch Probleme mit mir hätten, hätte ich gesagt, nein, da lasse ich die Finger von. Da muss man ehrlich und offen sein. Das scheint, also nach allem, was ich gehört habe, überhaupt nirgendwo der Fall gewesen zu sein oder man hat es einfach nicht gesagt. Aus diesen 200 wurden mir dann hinterher zu einem Einzelgespräch 30 präsentiert. Ich habe dann mit jedem Einzelnen etwa eine Viertelstunde lang gesprochen, habe diese Fragen wiederholt. Und weil ich auch sicher sein wollte, dass die Fragen auch wirklich angekommen sind. Meine Dolmetscherin hat mir das dann bestätigt. Ein Sprachproblem ist immer ein Problem, ist immer auch ein Deutungs- und Bedeutungsproblem.
Wie haben Sie mit denen gesprochen? Also immer per Dolmetscherin?
Ging nur über Dolmetscher.
In einer Viertelstunde?
Ja, ja. Das war hoch anstrengend, los wie Daniel, kann ich aber, dann ist auch Schluss mit Russisch. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie sehr, also auch meine Empathie versteht. Ja, ich kann nicht so, merken Sie jetzt hier am Mikrofon ja auch, mir ist das nicht egal, dass da eine Beziehung entsteht. Es ist einfach wichtig, dass zwischen den Menschen es stimmt. Und ich habe dann 10 Leute musste ich aussortieren. Das war nicht so leicht. Ich habe immer so Korrekturfragen auch eingebaut. Wenn die groß von Freiheit reden, das zentrale Thema eigentlich, ja, auch in meinem Menschenbild oder im Menschenbild der Montessori-Pädagogik, und dann in der nächsten Frage sagten, ja, also die Kinder müsste man wirklich straff führen, sonst würde es nichts werden. War mir schon klar, dass die mir eine Vokabel, die ich gerne hören wollte, vorsangen, im Herzen aber ganz anders. Und da muss ich nicht auch noch dran arbeiten. Und die haben gesagt, Kinder brauchen straffe Führung und müssen in erster Linie gehorsam sein. Die wollte ich nicht auch noch konvertieren müssen.
Okay, die haben sie dann aussortiert.
Die mussten dann einfach, die habe ich dann vertröstet, ich habe die Zusage, vielleicht gibt es noch, vertröstet heißt, vielleicht gibt es ja noch mal was in späteren Jahren.
Sie hatten nur 30 zur Auswahl und sollten da 20 auswählen und da war nachher nichts mehr übrig, oder? Das ist die verbreitete Ansicht.
Ja gut, aber 20 haben ja gereicht, es werden also genau 20 Gruppen finanziert.
Es sind 20 übrig geblieben, die nicht der Ansicht waren, dass Kinder straffe Führung brauchen.
Also die vor allen Dingen sehr klar gesagt haben, was sie glaubten, dass sie in ihrer Einrichtung verändern müssten, wo sie aber keine Macht hätten. Das wollte ich sehr klar hören. Ich habe dann hinterher auch mit allen Chefärzten gesprochen, weil denen wollte ich deutlich machen, das ist nicht hier so ein Pipifax, der nebenher läuft für irgendeine beliebige Fortbildung. Es geht an euer Selbstverständnis. Ob das angekommen ist, das werde ich erst in einem Jahr erfahren. Allerdings, erste Schritte sollten schon übernächste Woche zu sehen sein, wenn ich wieder da bin. Denn wir haben vereinbart, dass wir sehr offen und sehr klar auch Veränderungsprozesse dokumentieren.
Wann haben Sie dieses Team von 20 Leuten zusammengestellt?
Das Programm ist einmal von mir sehr kurzfristig zusammengestellt worden, weil die sehr schnell Ergebnisse haben wollten. Das war im Juli 2013. Dieses Programm ist dann verworfen worden, weil es der anderen Seite zu intensiv, zu lang war. Ich habe gesagt, eine Veränderung braucht 18 Monate, sonst passiert in den Köpfen und in den Herzen nichts. Dann wurde es gekürzt, darauf habe ich keinen Einfluss gehabt, auf 9 Monate. Und das beginnt jetzt, hat jetzt begonnen, vor einer Woche, und wird jetzt monatlich mit kleineren Pausen wegen der Winterferien und so weiter weitergeführt.
Womit hat das Programm begonnen?
Begonnen hat dieses Programm mit einem Vortrag von mir. Freiheit oder Bindung?
Freiheit oder Bindung.
Aha. Und ich habe gesagt, natürlich Freiheit in Bindung, Freiheit in Verantwortung. Und dann habe ich gefragt, wo habt ihr eure Widerstände eigentlich? Fühlt ihr euch so frei, wie ihr eigentlich sein möchtet? Und die Antwort kam dann nein. Ja, wisst ihr denn, was ihr mit eurer Freiheit in eurer Einrichtung anfangen könntet? Dann sagten viele von ihnen eigentlich nicht, wir sind doch so festgelegt. Dann habe ich ein Angebot für euch. Ja? Und dann sind wir intensiv und inhaltlich in die Montessori-Pädagogik eingestiegen. Der eine Teil waren immer Vorträge von mir. Zu meinem Team gehören also im Theoriebereich noch der Professor Klein aus Tübingen und die Frau Professor Pütz aus Kiel. Also beides ausgewiesene Fachleute, Klein, nee, beide, alle drei Montessori-Pädagogen, aber Frau Pütz ist Fachfrau für die ersten 3 Lebensjahre und Klein nebenher und sehr bekannt als Fachmann für integrative Prozesse. Und wir drei machen die theoretischen Grundlagen der Montessori-Pädagogik. Zum Team gehören aber eben wesentlich auch Praktiker. Wir sind angefangen mit den Übungen des praktischen Lebens.
Könnten Sie mal diese Prinzipien der Montessori-Pädagogik zusammenfassen? Weil es ist, ich weiß nicht, ob jeder jetzt weiß, was Montessori-Pädagogik ist.
Das ist eine gute Frage. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
3 Minuten.
Ich könnte ja sagen, ihr guckt auf den Film, der gerade da erschienen ist, aber wo einfach alles dargestellt wird. Also es, letzten Endes, wenn man fragen will, was ist das Ziel der Montessori-Pädagogik, antworte ich eigentlich nur abstrakt. Es geht darum, dass jedes Kind die Fähigkeiten, die in ihm stecken, auch realisieren kann.
Gut, das wäre das Ziel vieler Pädagogiken, aber die Methode...
Ja, dazu gibt es, ich gebe ein paar Stichworte und die Zuhörer können ja dann mal bei Google nachgucken oder so oder in einem meiner Bücher nachlesen. Haha. Das Erste ist, man muss etwas wissen über die Psyche des Kindes. Da gibt es von Montessori eine ganze Reihe von sehr klaren Aussagen zu, kombiniert mit den Ergebnissen der gegenwärtigen Entwicklungspsychologie und der Neurologie. Insgesamt der Gehirnforschung kann man klare Aussagen machen, was, wann, bei welchem Kind eigentlich weltunabhängig, an welchem Ort auch immer, sich zeigen können sollte. Dann das Geniale von Montessori war, dass sie entdeckt hat, diese
Montessori,
Fähigkeit
sie
des Menschen.
Ist, sie sprechen von Maria Montessori,
einer Ärztin und Pädagogin, ja. Eine spannende Geschichte. Ich wollte immer mal eine Seifenoper über ihr Leben produzieren lassen, weil es einfach spannend ist mit allen Höhen und Tiefen. Aber lass mich mal zurückkommen zu den Inhalten. Also auf die psychischen Bedürfnisse des Kindes muss eine Umgebung antworten. Wenn diese Umgebung nicht da ist, kommt das Kind in eine seelische Störung hinein. Wenn zum Beispiel ein Kind sich nicht bewegen darf, obwohl es sich bewegen möchte, wird es krank. Ja, wenn man es einsperrt oder wenn es nicht selbst entscheiden kann, dann schreit es auf. Und die Montessori-Pädagogik lebt davon, eine Umgebung, die wir vorbereitete Umgebung nennen, geschaffen zu haben, in der man versucht, auf die Bedürfnisse, die auch ein 18-Jähriger haben kann, denn es ist ja keine Kleinkindpädagogik, sie geht bis eigentlich zur Hochschule, mit einer vorbereiteten Umgebung zu antworten. Die Begriffe sind sensible Phasen, treffen auf eine vorbereitete Umgebung und der Pädagoge ist derjenige, der beides, das eine wahrnimmt und das andere organisiert. Und damit ist er eigentlich indirekt in dem Bildungsprozess drin. Das Ganze hatte als Ziel einfach einen autonomen, einen mündigen, einen freiheitsfähigen, durchaus selbstbewussten, selbstkompetenten und sozial kompetenten Menschen. Das ist so kurz, wie sie es haben wollten, das Geheimnis der Montessori-Pädagogik. Und weil es die Nummer ja seit über 100 Jahren erfolgreich gibt, haben die Russen das vor etlichen Jahren auch gemerkt. Also wir bringen jetzt nicht das Heil nach Moskau, sondern es gibt schon Montessori-Einrichtungen da, aber eben die sind für... Wie soll ich sagen? Arme Kinder reicher Eltern oder so. Das ist exklusiv. Und wir fangen da an, wo Montessori angefangen hat, nämlich bei den Ärmsten der Armen. Und das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und das Team, das mitkommt, ist genauso motiviert wie ich auch. Und die Leute freuen sich auf uns.
So, letzte Woche waren Sie also in Moskau und haben da den Kurs mit den 20 ausgewählten Teilnehmerinnen begonnen. Wie haben denn die Teilnehmerinnen ihre Botschaften aufgenommen?
Der eine Teilnehmer, ein Psychologe und die Teilnehmerinnen. Ja, ich habe sie gefragt zum Schluss der Woche, ob ich sie überfahren habe mit so vielen Informationen, ob sich irgendwas geändert hat. Das haben die dann aufgeschrieben. Wir haben so mit modernster Tagungstechnik gearbeitet, auch mit allem, was wir bei uns eigentlich kennen. Sie sollten einfach nur schreiben, was sie mitnehmen für diese Woche. Und sie haben, fast alle haben gesagt, wir fangen an, am Montag was zu verändern.
Das mussten
und
sie.
Ich wollte wissen.
Das mussten Sie die am Ende der Woche fragen. Haben Sie denn während der ganzen Woche kein einziges Feedback bekommen?
Doch, Feedback gab es, aber ich wollte es authentisch hören als Vorsatz nach dem Motto, was werde ich in der kommenden Woche denn tun? Und dann bitte eine realistische Einschätzung. Und viele haben, ich werde dann als erstes den Teppich mal rausräumen und die Kinder aus der Manege herausholen.
Ja, dürfen die das einfach so?
Ja, sie haben die Rückendeckung bekommen von der Leiterin der Gesundheitsbehörde. Die sagt, ich stehe dahinter und das machen wir. Das ist eine starke Frau, also auch in jeder Hinsicht. Die setzt das durch.
Und sind diese 20 Leute aus einer Einrichtung oder aus verschiedenen
Einrichtungen? Nein, aus vier verschiedenen Einrichtungen.
Das heißt, in vier verschiedenen Einrichtungen verschwinden jetzt die Teppiche.
Ja, und da passiert jetzt wirklich was, also hoffe ich jedenfalls. Das ist das eine. Das zweite ist, es gab eine Szene, die mich sehr erschüttert hat, meine Begleitung auch. Als wir sagten, ihr habt doch schon alle mal irgendwie Übungen des täglichen Lebens gemacht, erzählt doch mal. Und dann kam von vielen Leuten die Antwort, aber ich glaube, wir haben alles falsch gemacht.
Oh.
Das war so deprimierend. Man kann doch nicht von sich selber sagen, wenn man jahrzehntelang oder jahrelang im Beruf ist, dass man alles falsch gemacht hat. Die haben doch alle ihr Bestes gegeben. Und daran zu arbeiten, an einem anderen Selbstkonzept, dass sie nicht die kleinste Nummer in einem medizinisch organisierten System sind, sondern eigentlich die sind, die das System wirklich auf die Beine stellen. Das ist die Hauptaufgabe, die wir bekommen. Die muss tatsächlich ein neues Selbstbewusstsein vermittelt werden.
Wie erklären Sie den Leuten, dass sie nicht alles falsch gemacht haben, wenn sie ihnen zugleich sagen, dass sie alles anders machen sollen?
Anders machen heißt ja nicht unbedingt, dass alles, was vorher war, falsch war. In ihrem System haben sie funktioniert. Ja, wir verändern die Parameter des Systems. Also, großes Wort. Ob das gelingt, weiß ich immer noch nicht. Aber ich lebe aus der Hoffnung. Und dann werden sie merken, dass sie vielleicht einen neuen Weg gehen sollen. Also diese Selbstkritik war ja eigentlich immer auch ein Baustein im Sozialismus. Leute, nehmt die rechte Hand, führt sie zur linken Schulter und klopft euch dreimal drauf. Ja, ihr könnt doch was. Meint doch nicht alles, was ihr gemacht habt, sei Schrott. Und jetzt käme der Erlöser aus Ulm. Also geht euren eigenen Weg. Wir können euch einfach, wir verkaufen hier keine fertigen Pflanzen. Wir legen euch die Samen in die Hand. Das heißt einmal denken und zum anderen handeln. Und da müssen wir jetzt selber was draus machen.
Sie hatten aber doch ein Konzept erarbeitet. Das beschränkt sich doch sicher nicht auf das Wegnehmen
also,
von Betten.
Ja, natürlich. Das Ganze hat also 20 Theoriethemen, theoretische Vorträge von Hochschulleuten oder von so jemandem wie mir gehalten. Dann gibt es für das Alter 0 bis 6 Übungen des praktischen Lebens. Es gibt das Montessori-Sinnes-Material. Es gibt, man höre und staune, elementares Mathematikmaterial, elementares Sprachmaterial, also alles aus dem Geist Montessoris. Wenn jetzt jemand da gar keine Ahnung von hat, kann ich nicht dafür, ich kann es auch jetzt nicht beschreiben, sonst bricht das System hier zusammen.
Was Sie mit Übungen des praktischen Lebens meinen, können Sie vielleicht kurz sagen?
Ja, zum Beispiel sich selber etwas einschütten. Denen ist ja immer den Kindern von 2, 3 Jahren selber immer was eingegossen worden. Das erste ist, dass man das 2 Kannen hat in der einen Kanne, also ein Krug, der für die Kinderhand richtig geformt sein muss. Da ist Reis drin. Ja, von dem einen Krug in den anderen Krug wird Reis geschüttet. Der Reis, den kann man dann ja gut beobachten, wieder im Bogen im anderen Krug landet. Dann weiß man genau, das Kind sieht Auge-Hand-Koordination, wo der Reis landet. Wenn es darin sicher ist, und es gibt immer auch eine Fehlerkontrolle, indem da unter ein Tablett ist und da sind die Reiskörnchen drauf, dann merkt man, oh, ich habe was verschüttet. Dann kann man vom Reis zum Wasser übergehen. Da hat man halt 2 Wasserkrüge. Dann geht es vom einen in den anderen. Und wer das geschafft hat, der kann sich auch selbst was einschütten und anderen auch. Insofern haben wir eine Ich-Kompetenz. Und wenn das einer noch nicht kann, haben wir eine Sozialkompetenz. Und wir sind nicht mehr abhängig von irgendeiner lieben Babuschka, die jetzt hingeht und sagt, so, ich schütte jetzt mal was ein. Und zwar so viel, wie du trinken musst. Lass dir das doch selber machen. Und das ist der Weg, den wir konsequent dann weitergegangen sind. Bis hin zu einem Apfel in Stücke schneiden. Ja, man kann natürlich auch als Dreijähriger schon ein Messer vernünftig handhaben. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich machen, bis hin zum Schuheputzen. Also auch so Kleinigkeiten. Hände waschen. Kinder waschen sich mit Begeisterung die Hände. Und das Waschen selbst ist ja der Vorgang, der so spannend ist. Eine Schürze binden, Schuhe anziehen. Also es gibt im Bereich der Übung des täglichen Lebens weit über 100, die alle nur ein Ziel haben. Das, was man so fachsprachlich Autonomie nennt.
Mhm. Ja? Zurück zum Konzept. Was sieht das noch alles vor?
Also das Konzept, wie gesagt, vier Stufen im Praxisbereich übungstäglichen Lebens, Sinnesmaterial, mathematisches Material und Sprachmaterial. Beim Sprachmaterial kamen wir hier an unsere Grenzen, weil wir keine kyrillischen Buchstaben mitbringen können, ist klar. Die gibt es aber dann in St. Petersburg zu kaufen, haben wir inzwischen rausgefunden, kein Problem. Das nächste ist dann Material zur, ja, zur Umweltverantwortung. Dann kommt aber von mir auch organisiert eine sehr liebe Kollegin, auch aus Ulm, die im Bereich künstlerischer Kreativität mit den Kindern arbeitet, die einfach malen will. Die haben noch nie wirklich einen Stift in der Hand gehabt. Einmal war ich da, da waren Bilder auf dem Boden gemalt, aber alles nach Schablone, das durften die Kinder dann ausmalen. Vierjährige. Und das nächste eben, dass eine Musikpädagogin und Rhythmikerin kommt, die einfach Körpererfahrungen die Kinder machen lässt. Natürlich haben die da auch Musik, aber nur von der Konserve, die Kinder dürfen nicht wirklich tanzen. Also da versuchen wir dann andere Akzente reinzusetzen. Und ich glaube, wenn die nun in der letzten Novemberwoche eine Woche hier nach Ulm unsere Realität sehen können, dann gibt das nochmal einen Innovationsschub. Die sollen ermutigt und nicht deprimiert von hier nach Hause fahren.
Also die ganzen 20 Leute kommen demnächst nach Ulm?
Ja, es ist gelungen, das zu finanzieren. Wir werden hier auf Kinderhäuser, Montessori-Kinderhäuser, bei uns in der Kinderstube in Wieblingen, dann in die Cartesiusstraße hier Montessori, dann bei den kleinen Strollchen, dann gehen wir nach Ludwigsfeld, da gibt es eine sehr schöne Montessori-Gruppe im evangelischen Kindergarten und zweimal auch in Krippen. Und dann gehen wir auch nach Polygenius, da gibt es auch eine sehr gute neue Montessori-Gruppe. Und da sollen die sehen, wie es Realität ist. Und die sollen natürlich dann auch den Oma-Weihnachtsmarkt sehen, denn sowas gibt es in Moskau nicht.
Das sind die gerade rechtzeitig da für den Weihnachtsmarkt?
Ja, genau, so zu dieser Zeit. Ich weiß auch, dass die Stadt uns mit offenen Armen empfangen wird. Wir werden sicher angemessen auch begrüßt werden. Wissen Sie, was mir gerade passiert ist? Mir wurde gerade ein Zettel entgegen. Ich sollte bitte ein Schlusswort an Sie sprechen. Liebe Leute, ich habe aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Ich wollte einfach sagen, was ich denke und was ich empfinde. Ich habe einfach sehr klar gesagt und mit vielen Beispielen versucht. Ist das alles nur was für Moskau? Ist meine Frage. Nee. Vieles von dem können wir bei uns auch anwenden. Wir haben natürlich keine Manegen mehr, wo wir die Kinder reinstellen. Aber wir haben immer noch zu viele Pädagogen jeden Alters, die meinen, selbst zu wissen, was das Beste für Kinder ist. Mein Appell ist eigentlich, lasst doch mal die Kinder selber entscheiden und traut ihnen was zu. Dann wird sich sicherlich auch in unserer demokratischen Gesellschaft auf lange Sicht was verändern.
Okay, vielen Dank, Herr Stimberg.
Das war's.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören.